Ich glaube, dass heute mehr denn je es wahnsinnig wichtig ist, dass die Führungskräfte sehr viel Orientierung bieten, sehr viel Klarheit darüber haben, was jetzt zu tun ist, weil Möglichkeiten gibt's am Markt ohne Ende. Also wie Sven immer sagt, also an Ideen würde es mir auf gar keinen Fall mangeln. Ja? Aber das Ganze zu framen, in eine Organisation zu packen und sagen, hey, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin? Und das ist das, wo der menschliche Faktor einfach so viel mehr über KPIs und allem steht.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Verena Schlüppmann war bei uns. Geschäftsführerin der K5 Future Retail, die die K5 nunmehr im 13. Jahr weiterentwickelt. Bei aller Technologiebegeisterung rund um KI haben wir uns intensiv über den Faktor Mensch unterhalten. Im E-Commerce wie im Event-Business. Auch wenn wir das Gespräch unmittelbar vor der nächsten K5 aufgenommen haben, zu der uns Verena ein paar Sneak Peeks mitgegeben hat, haben wir zum Schluss natürlich wieder weit nach vorne geschaut und sind der Frage nachgegangen, wie sich die K5 in den nächsten 5 Jahren weiterentwickeln wird. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Zugeschaltet ist Verena Schlüppmann, Geschäftsführerin der K5 Future Retail. Hallo Verena.
Hallo lieber Kai, es freut mich so sehr, mit dir zu sprechen.
Ja, ich freue mich riesig. Verena, wir haben es nicht geschafft face-to-face. Du bist jetzt zugeschaltet aus?
München.
Aus München, aus dem schönen München.
Aus der schönsten Stadt Deutschlands natürlich.
Ja, da kann man selbst als Wahlkölner nicht widersprechen. Dafür ist Köln natürlich die lebenswerteste Stadt hier in Deutschland.
Absolut.
Insofern 1:1 an der Stelle. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir Zeit nimmst, kurz vor dem großen Ereignis. Bevor wir aber auf die K5 von alles, was man dazu wissen sollte, hier dann eingehen. Verena, was sollte man denn über dich wissen, bevor wir in Medias Res gehen?
Über mich. Vielleicht für manche interessant. Ich bin 47, ich habe einen 15-jährigen Sohn und dementsprechend ein prall gefülltes Leben. Ich befinde mich jetzt mittlerweile im 2026. Seit 2014 mache ich die K5 schon. Das heißt also im 13. Jahr K5. Man mag es kaum glauben. Es ist wirklich unglaublich, auch für mich immer wieder, wenn ich zurückblicke, wie lange das schon ist. Und was beruflich meine Reise betrifft, die hat schon 2003 angefangen im E-Commerce bei Zooplus, damals noch in einem kleinen umgebauten Bauernhof mit 40 Mitarbeitern. Irgendwie gar nicht mehr vorzustellen, wenn man sich überlegt, was da passiert ist in den gut 20 Jahren. Und war dort dann knapp 6 Jahre und bin danach zu Shirtinator gegangen. Das ist Print on Demand, der kleine Wettbewerber von Spreadshirt. Und ja, dann eben vor 12 Jahren kam dann eben die Möglichkeit, die K5 zu übernehmen, auch vor allem in der Ausführung. Und ich hatte nichts mit Events zu tun. Ich habe davor 12 Jahre lang sehr viel das Thema Customer Care, Callcenter und sowas gemacht. Habe sehr viel am Kunden gearbeitet in den vorherigen Positionen. Am Kunden arbeite ich wieder, aber ein bisschen in anderer Funktion. So, das ist mal so kurz abgerissen, was man über mich wissen will und was meine große Leidenschaft vielleicht ist. Und deswegen erfüllt es mich auch so, was ich gerade tue, ist, dass ich wahnsinnig gerne oder ich gehe darin auf, Räume für Menschen zu schaffen, Begegnungen möglich zu machen und damit auch Wachstumspotenzial zu ermöglichen.
Super spannend, da war ja schon sehr, sehr viel dabei, was wir gleich noch thematisieren werden. Am Kunden arbeiten, am Menschen arbeiten, das, was deine Branche, was dein Tätigkeitsfeld ja so spannend macht. Und das Tolle an meinem Job ist ja auch, ich arbeite ja auch am Menschen und ich lerne tatsächlich bei jedem Podcast hier was dazu. Und heute, jetzt habe ich schon in den ersten Minuten gelernt, wir hätten uns schon Anfang der 2000er Jahre treffen können. Da habe ich nämlich den Cornelius Patt mal besucht, hier in Unterföhring war es, glaube ich, und habe mit ihm dann diskutiert, so die wilden Zeiten, die es ja wirklich auch im Rückspiegel hier waren, was da alles möglich war. Es ist ja eine unglaubliche Journey. Was hat dich denn damals so, wo es ja noch nicht so selbstverständlich war, sein Tierfutter jetzt online zu bestellen oder alles andere, was wir so lieben und schätzen gelernt haben über die, man muss ja schon leider fast sagen, über die Jahrzehnte hinweg. Was hat dich denn so fasziniert an dieser Branche, der du jetzt ja in ganz besonderer Weise dann ja auch verbunden bist?
Ja, also ganz spannend. Die Geschichte eigentlich, wie ich zu Zooplus gekommen bin, fing damit an, dass meine Mutter in der Zeitung gelesen hat, dass man jetzt im Internet Tierfutter bestellen kann. Und ich hatte zu der Zeit einen Hund, einen sehr großen Hund, einen Schäferhund-Mischling, der dementsprechend viel Futter gebraucht hat. Und dann hat meine Mutter damals schon, obwohl, also wirklich, also eigentlich schon sehr innovativ, muss ich auch im Nachhinein, jetzt fällt mir das gerade so auf, wo ich das sage, die dann schon gesagt hat, hey, schau dir das doch mal an. Und wie gesagt, wir reden ja von den 2000ern, wo es ja noch hier mit der Einwahl ins Internet, ne, die Geräusche, die aus der Zeit kennt jeder noch. Und fünfmal hat es abgebrochen, bevor du überhaupt ins Internet reinkamst. So, und für mich war das damals schon eine totale Faszination, zu sagen, zum einen natürlich diese Bequemlichkeit, aber auch diese Auswahl, ja, weil so zum nächsten Futtergeschäft zu fahren und dann wieder irgendwie den 20-Kilo-Sack da als junge Frau zu schultern und nach Hause zu bringen. Und letztendlich war ich dann tatsächlich eine der ersten Kunden, also wir hatten es damals mit der Kundennummer, ich weiß es nicht mehr genau, aber eine der ersten, ich glaube 20 oder 30 Kunden von Zooplus war ich selber. Und haben sich immer mehr bestellt und mich hat das fasziniert. Und irgendwann habe ich tatsächlich eine Initiativbewerbung geschrieben an Zooplus und habe gesagt, ich wäre jetzt Studentin und ich hätte total Lust, bei Ihnen zu arbeiten. So, und mich hat einfach fasziniert, dass es halt letztendlich so eine junge Branche war. Ne? Da war so viel Bewegung drin und so viel Machertum. Und ich glaube, alle, die mich auch ein bisschen kennen, wissen, das ist auch so meine Leidenschaft, ja, einfach machen. Und ich wär eher die eingehen würde in der Konzernstruktur, wo man eigentlich nur immer politisch agieren muss und den Regeln folgen. Und das war so der erste Impuls, war letztendlich dieses, das ist neu, da ist noch richtig was zu bewegen. Und gleichzeitig hat es eben noch diesen Effekt, dass da einfach was ganz Neues entsteht.
Jetzt ist es ja nun nicht mehr neu. Bevor wir aber auf die Veränderungen eingehen, müssen wir, glaube ich, meine auch schöne Grüße an den Sven. Sven Ritterhoff verlinken wir natürlich in den Shownotes auf die entsprechende Folge hier an der Handelbar, mit dem du ja jetzt auch gemeinsam die K5, glaube ich, weiterentwickelst. Gehen wir nachher speziell darauf ein, aber lass uns erst nochmal beim E-Commerce bleiben. Wenn du hast es ja ganz eindringlich jetzt dann geschildert mit den Modems. Also ich habe ja kaum noch Kolleginnen, die sich da überhaupt noch dran erinnern können, ob des Alters hier, aber wenn du schaust, was hat sich denn da aus deiner Sicht jetzt noch so alles geändert? Wie innovativ ist die Entwicklung eigentlich noch oder ist es nicht dann doch am Ende des Tages viel Amazon, viel das, was wir dann halt kennen, seit Anfang der 2000er Jahre nur weiter optimiert und immer besser, immer hier noch schneller, immer bequemer. Aber wie innovativ erlebst du das Ganze? Wie grundsätzlich neu ist das noch? Was waren so für dich so die großen Veränderungen? Wahrscheinlich noch dieser iPhone-Moment, also wo das Smartphone noch mit ins Spiel kam?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, in den ersten Jahren war schon eine hohe Geschwindigkeit drauf an Veränderungen und Optimierungen. Ich weiß noch, was wir, ich bin mit den ITlern, mit den Programmierern hinten gesessen und wir haben da an den Systemen geschraubt und sofort irgendwo diese Optimierungen vorne auch dann am Shop zu machen. Ich würde sagen, da war in den ersten Jahren war viel los, ne? Dann kam natürlich auch das, wie sagst du, Mobile Commerce und so diese Bequemlichkeit. Dann muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, dass einige Jahre jetzt sehr gleichbleibend waren. Da waren jetzt nicht besonders große Erneuerungen. Es wurden dann die Buzzwords durchs Dorf gejagt, Big Data, Personalisierung und das Thema Big Data, glaube ich, heute wissen wir eigentlich, was wir damals hätten machen müssen, warum wir die Big Data gebraucht hätten oder brauchen heutzutage. Und das Thema Personalisierung finde ich persönlich, da sind wir nicht sehr viel weitergekommen. Als dann mal die große Auswahl der Suchfelder und Kategorien gab, damit war es doch dann am Ende, sind wir ehrlich, ist es doch auch geblieben.
Ja, Aber jetzt kommt ja vielleicht wieder ein bisschen Bewegung rein durch das Ganze von KI getrieben, Agentic Commerce, Assistant Commerce. Verlinken wir hier auf die Folge hier an der Handelbar mit Jörg Hirt, hier Innovationsmanager von Rewe Digital, der von KI als Abrissbirne gesprochen hat und sagt, gut, da wird jetzt dann auch Raum geschaffen für Neues. Und da hier auch Katja Felke, hatte ich auch einen wunderbaren Podcast aus meiner Sicht, wo wir darüber gesprochen, wie sich Weinhandel online dann doch jetzt wieder verändert. Eigentlich auch eine ganz alte Kategorie, nicht ganz so alt, glaube ich, wie Tierfutter, aber ähnlich. Also gab ja auch schon sehr früh Bemühungen, aber jetzt wird das ja Ganze mit KI-Auswahl und die Customer Journey verändert sich ja jetzt doch, glaube ich, wieder viel stärker als in den vergangenen Jahren, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, in den Gesprächen, wenn ich zurückblicke auf die Gespräche, die ich jetzt in den letzten Wochen geführt habe, so richtig einig sind wir uns noch nicht, was kommt. Ich glaube, das ist auch schwer noch vorherzusagen, weil natürlich, da komme ich auf das, was ich gerade gesagt habe mit dem Big Data, was haben wir eigentlich überhaupt für eine Grundlage, um diese ganze AI, neue AI-Suche, Agentic Commerce wirklich überhaupt auch einzusetzen, dass es dann eben nicht nur so eine Personalisierung 2.0 wird, was dann vielleicht noch ein bisschen anders ansetzt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da ein großer Umbruch kommen wird. Ich bin gespannt auf die erste echte AI-First-Company im Handel, wo jemand wirklich mit ein, zwei Personen, ja, sagt er das, den Unicorn vielleicht aufbaut. Also ich glaube, es sind sehr viele Möglichkeiten da, ganz was Neues zu machen. Gleichzeitig wird es auch eine große Herausforderung sein, dass man sein bestehendes System so wandelt und anpasst, dass man diesen Nutzen auch draus ziehen kann. So, das glaube ich, wird das große Thema, ne? Also, wie kriegt das alles in die Organisation rein und wie komme ich wirklich in so eine Innovation rein, dass nicht an der Seite schon jemand vorbeizieht, der halt ganz anderes Mindset hat.
Ist es vielleicht auch so, dass wir die Leistungen von denjenigen, die im Moment erfolgreich unterwegs im E-Commerce, manchmal auch so ein bisschen zu gering schätzen, weil wenn wir in den Rückspiegel hier ja dann auch schauen, es gibt ja, mir fallen gar nicht sehr viele Unternehmen, ich glaube Zooplus auch 1999 gegründet, Delticom im gleichen Jahr, das war ja zu dem Thema Reifen, aber so viele Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen, die noch am Markt sind, aus der Zeit gibt's ja gar nicht. Also es kommt einem jetzt alles so selbstverständlich vor und sagt, na gut, also Tierbedarf ist ja logisch, dass das einen Mehrwert bietet, wenn man das Katzenstreu nicht mehr in den vierten Stock da jetzt selber tragen muss, ist ja klar. Aber ist es nicht dann doch, auch wenn wir sagen, gut, das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Innovation gewesen über einige Jahre hinweg, eine sehr große Leistung, da überhaupt dann noch sein Geschäftsmodell dann hier aufrechtzuerhalten und auch weiterentwickelt zu haben in all den Jahren?
Absolut, vor allem dahingehend, dass ja im Prinzip ein ganz neuer Kanal gewesen ist und sagt jetzt auch noch nicht so viel Erfahrungswerte da waren und man trotzdem ich glaube, es ist viel ausprobiert worden. Die einen Sachen waren sehr vielversprechend, auch das ganze Thema Quick Commerce und sowas. Ich meine, letztendlich ja schon bahnbrechend, ne? Auch wenn man sich es heute noch anschaut, dass ich bei einem Flink in München bestellen kann und schon innerhalb von einer Stunde, ich meine, die 10 Minuten, die sie am Anfang da wollten, das war natürlich Marketing oder dann waren es 30 Minuten und sowas, aber trotzdem ist es konstant so, dass du innerhalb von einer Stunde Lebensmittel nach Hause bekommst. Ich glaube, die Leistung ist nicht klein zu reden. Gleichzeitig, vielleicht haben wir auch im E-Commerce teilweise so ein bisschen zu fancy gedacht, was man vielleicht aber, weißt du, so ein bisschen das Luftschloss gebaut, was irgendwie gar nicht da war. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass, wenn du zurückschaust, wie wurde vor noch 5, 6 Jahren oder insbesondere vor Covid, wie wurden Unternehmen im E-Commerce getrieben? Das ging nur um Wachstum, ja. Wachstum um jeden Preis, extremst hohe Investitionen in Wachstum. Aber viel zu lange aus meiner Sicht hat man nicht drauf geschaut, dass die Unternehmen wirklich auch wirtschaftlich funktionieren. Und weil wir gerade von Veränderungen gesprochen haben, würde ich sagen, wahrscheinlich auch der großen Veränderungen der letzten Jahre jetzt, dass es eben nicht mehr nur um per se Wachstum geht, sondern halt auch darum, einfach auch mal wirklich ein profitables Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das war große Leistung, so große Unternehmen zu bilden, aber auch mit sehr viel Druck, was dann natürlich dazu geführt hat, dass dann so irgendwo die Verschiebungen kamen, Covid, plötzlich alles durch die Decke gegangen, dann wieder Normalisierung. Also es war ja jetzt auch nicht eine einfache Zeit, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Nein, das glaube ich tatsächlich, das wird niemand bestreiten, dass das besonders herausfordernde Zeiten waren und ja immer noch sind, weil der Effizienzdruck natürlich weiterhin brutal ist und er wird ja dann eher noch stärker, wenn wir uns anschauen, was da aus Fernost zu uns kommt.
Wichtiges Thema, ja.
Auch separater Podcast hier dann wert. Ich glaube, was wir ja schon aus der Vergangenheit hier dann sehen können, dass der Faktor Mensch ja dann doch bei den Unternehmen, wenn ich an die Führungsebene hier dann auch denke, wirklich den Unterschied ja dann auch ausmacht. Also wenn wir vielleicht im Rückspiegel schauen, warum waren gewisse Unternehmen erfolgreich und andere nicht, hat das, glaube ich, meine Einschätzung auch viel mit Führungspersönlichkeiten zu tun. Würdest du mir da widersprechen? Eine deiner Aufgaben ist ja immer, spannende Führungspersönlichkeiten auch zu gewinnen für die K5. Bewegst ja viel in diesen Kreisen. Glaubst du auch, der Faktor Mensch bei allem, die greifen ja dann letztlich auf die ähnliche Instrumente dann wiederum zurück, aber der Faktor Mensch ist da schon auch ein ganz entscheidender?
Absolut. Also da bin ich dann großer Verfechter davon, denn ich halte immer mit den guten alten Sprichwörtern, der Fisch stinkt vom Kopf, und so ist es auch, und das ist, glaube ich, jede Führungskraft muss sich selbst auch immer hinterfragen, warum es in gewisse Richtungen gelaufen ist. Beim täglichen, man kann sich das Lob selbst geben, man muss aber auch den schweren Rucksack mal aufziehen, weil man vielleicht nicht anders konnte. Und ich glaube, dass heute mehr denn je es wahnsinnig wichtig ist, dass die Führungskräfte sehr viel Orientierung bieten, sehr viel Klarheit darüber haben, was jetzt zu tun ist, weil Möglichkeiten gibt es am Markt ohne Ende. Also wie Sven immer sagt, also an Ideen würde es mir auf gar keinen Fall mangeln. Ja? Aber das Ganze zu framen, in eine Organisation zu packen und sagen, hey, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin? Und das ist das, wo der menschliche Faktor einfach so viel mehr über KPIs und allem steht, glaube ich ganz, ganz fest dran, dass da einfach das die wichtigste Komponente ist. Und nicht nur jetzt die Führungskraft, sondern auch das ganze Teamgefüge, ne? Also das, was du da alles reinsetzt an Energie in das perfekte Team, das ist, glaube ich, Gold wert. Und, oder wie Sven immer sagt, first who, then what, glaube ich auch fest dran, wenn du das richtige Team hast, dann kannst du auch alles erreichen. Das ist immer eine Herausforderung, ne? Das ist ein konstanter Wandel, aber ich glaube, da stimme ich dir 100% zu, dieses menschliche Thema. Und ich glaube, dass sich auch in dieser ganzen Führungsthematik, um da noch ein Wort darüber zu sagen, auch viel verändert hat, weil wenn wir uns erinnern vor 20 Jahren, wie Führung stattgefunden hat, ehrlicherweise, ich kann mich nicht an Feedbackgespräche erinnern. Also das gab's nicht und es hat auch niemanden interessiert, was drumherum war. Also es war so eine ganz andere Welt. Es war, du hast deinen Job, mach den Job, und je länger du im Büro bist, umso besser. Also es waren ganz andere Zeiten, und da hat sich natürlich extrem viel verändert heutzutage, wo auch der Mensch ja auch als was sehr viel wertschätzen da auch behandelt wird.
Ja, also Führungsstile haben sich extrem verändert. Ja. Würdest du sagen, dass sich jetzt auch ein Thema, mit dem du ja viel auch wahrgenommen wirst, Female Retail Leaders, dass sich auch da viel verändert hat? Wie stufst du jetzt den Anteil jetzt von weiblichen Führungskräften jetzt im E-Commerce auch ein? Also ich würde mal sagen, von außen betrachtet höher als im Stahlgroßhandel, aber das ist jetzt auch nicht so ganz schwierig. Trotzdem.
Das keine Leistung.
Denke ich, ist ja schon noch eine ganze Menge Potenzial.
Ja, also ich glaube, die genauen Zahlen, die kann man überall sich raussuchen. Es ist immer noch natürlich so, dass wir da noch in der Unterzahl sind gleichzeitig. Und das sehe ich jetzt auch eben im Rahmen unserer Female Circle Initiative, die wir jetzt seit 2 Jahren haben, und auch unserem Podcast, dass da sind ganz viele tolle Frauen draußen, die auch immer mehr jetzt auch eben in Führungspositionen zu sehen sind, tolle Gründerinnen, die mit tollen Ideen kommen. Also ja, es entwickelt sich. Es ist aber immer noch so, dass natürlich das immer noch ein kleinerer, sehr, sehr viel deutlich kleinerer Anteil ist. Und auch wenn es jetzt um zum Beispiel in Investitionen geht, wenn es um Angels geht und so weiter, dass in eben die weiblichen Startups auch immer noch weniger investiert wird. Insofern, also wir haben noch eine Menge zu tun, und dafür haben wir das ja auch, dass wir versuchen, die Gruppe der Frauen zusammenzubringen, zu ermutigen, auch zu sagen, einfach machen und nach vorne. Und ja, genau, also das ist... Es ist noch it's a way to go, aber wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
Also immerhin die Richtung stimmt. Über die Geschwindigkeit lässt sich vermutlich hier auch streiten.
Exakt. Ja.
Wie hoch, wenn ich da fragen darf, wie hoch ist der Frauenanteil jetzt bei den Speakern? Bei so einer K5, das ist ja für uns auch immer, wenn wir eine Veranstaltungen hier organisieren, ja auch immer ein Anspruch, dass wir da ausgewogen agieren, aber stellen dann doch fest, ist es manchmal echt schwierig, weil einfach der Anteil jetzt bei den Führungskräften dann halt doch deutlich niedriger ist.
Ja, das ist und bleibt eine Herausforderung. Ich weiß, es gibt auch die Aussagen, das würde nicht stimmen, aber ist insbesondere, wenn man natürlich sehr tief in die Thematik reingeht und bestimmte Themen platziert, ist es tatsächlich auch immer wieder herausfordernd. Aber bei uns ist es so, dass wir ehrlicherweise auch mittlerweile durch die Aktivitäten, die wir eben haben, wie unseren Female Podcast, Bold Moves Kind Hearts, wie auch unsere Female Circle Aktivitäten, es einfach so ist, dass wir mittlerweile auf ein so großes Netzwerk von tollen Frauen zurückgreifen können, dass wir auf den Bühnen schon sehr gleich verteilt sind. Für uns ist der Anspruch primär natürlich, die richtige Person für das Thema zu finden, also die richtige Person, das richtige Unternehmen für diesen Content-Slot. Aber wir schauen natürlich mit auf und sagen, wenn es eine Frau gibt, nehmen wir natürlich herzlich gerne die Frau. Deswegen würde ich sagen, es ist bei uns sehr ausgewogen.
Ja, Glückwunsch, I couldn't agree more. Das ist für uns auch immer der Anspruch. Am Ende des Tages ist natürlich wichtig für die Zielgruppe vor allen Dingen, dass der Content hier, dass die Informationen, die hier ausgetauscht werden, dass die dann auch das Publikum dann entsprechend weiterbringen. Und ja, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes auf deine vielfältigen Aktivitäten in dem Bereich, hier Frauen weiter zu ermutigen, dann auch Verantwortung zu übernehmen, auch auf der Bühne. Ganz grundsätzliches Thema, müssen wir natürlich sagen, wir nehmen hier auf jetzt 5 Wochen vor dem großen Event. Ja, man kann ja sagen, das ist ja, die K5 ist ja einerseits das, wenn man so sagen darf, das Klassentreffen der E-Commerce-Community in Deutschland. Aber darauf ruht ihr euch ja jetzt nicht aus. Wenn du jetzt jemand, der noch nie von der K5 gehört hat, der also irgendwie ein Außerirdischer, der jetzt hier gelandet ist, und man versuchen müsste, es in wenigen Sätzen dazu mal, warum er unbedingt zur K5 kommen sollte. Was sind so deine Hauptargumente? Was ist das, was du bewirken möchtest mit so einer Veranstaltung?
Also eines für mich der wichtigsten Themen ist, dass wir den Anspruch haben, mit dem Content, den wir auf der K5, aber auch natürlich den Rest des Jahres spielen, dass wir die Menschen, die im Handel sind, damit im Endeffekt befähigen, bessere Entscheidungen danach zu treffen. So, denn das ist das ja, in welcher Situation wir ja heute sehr sind, dass wir so eben überwältigt sind von Themen, dass wir manchmal gar nicht wissen, was ist jetzt richtig? Soll ich jetzt diesem Hype nachjagen oder nicht? Was soll ich tun? Das ist ein Grund Nummer eins ist für mich. Bei uns gibt es so hochwertigen, tiefen Content, dass du danach rausgehst und wirklich auch eine Handlungsempfehlung mitnimmst für dein Business. Das zweite Thema, was ich ja eingangs auch schon gesagt habe, was mir sehr wichtig ist, ist das Thema Begegnung, Raum für Begegnung zu schaffen, Menschen zusammenzubringen. Und ehrlicherweise, wir wissen doch alle, wenn wir zu Hause im Kämmerlein sitzen, alleine, wie wir manchmal uns im Kreise drehen und gar nicht wissen, wie machen wir jetzt weiter. Und manchmal würde ein einziges Gespräch schon so viel helfen, dass wir so viel leichter weitermachen können. Und das ist das, was wir eben auf der K5 bieten wollen. Den Austausch auf Augenhöhe mit der Peer Group, wie man so schön nennt, die auch die gleichen Herausforderungen hat. Und dafür schaffen wir ganz viel Formate auch im Rahmen der K5, wo man eben einfach kuratiert in den Austausch gehen kann. Und am Ende ist es ja dann auch so, wir wissen alle, wir leben in einer Zeit, wo wir wahnsinnig wenig Zeit haben. Wir sind alle sehr durchgetaktet. Wir müssen von A nach B, von Call back to back. Und dieses Versprechen, was wir versuchen auch jedem einfach zu geben, sagen, die 2 Tage, wenn du die investierst, dann sind die zahlen sich für dich aus. Ja, nicht jetzt finanziell oder sonst irgendwas, sondern das ist gut investierte Zeit und Geld. Und das sind so für mich die drei Sachen, die ich immer gerne mitgebe. Aber wie gesagt, zusammengefasst ist einfach der Content, der dich wirklich weiterbringt, der dir hilft, Entscheidungen zu treffen, und du triffst die richtigen Menschen, mit denen du quasi über deine Themen dann auch sprechen kannst.
Cool, auch da sind wir, glaube ich, sehr deckungsgleich. Ich sage immer, wenn mir jemand so eine schwere Frage stellt, sage ich immer, also wenn du drei tolle Leute getroffen hast und drei gute Ideen für dein Business mitnimmst, dann war es aus meiner Sicht eine gute Veranstaltung und dann war eben die Zeit auch gut investiert. Ja. Ihr merkt ja wahrscheinlich auch, dass es gerade im Moment ja vielleicht auch schwieriger denn je ist, die Leute hier loszueisen von ihrem Daily Business. Brennt häufig an vielen Stellen. Das sind wahrscheinlich diese zwei Tage oder zweieinhalb Tage. Ihr macht ja auch noch Pre-Events. Es gibt ein wunderbares Speakers-Dinner. Es gibt ja dann auch Side-Veranstaltungen. Das fällt ja dann doch immer schwerer, vielleicht auch die Leute da zu motivieren und sagen, gut, ihr müsst. Oder ist es jetzt schon so, man könnte sich ja vielleicht auch aus den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen und sagen, gut, die K5 ist jetzt natürlich da, so wie sie ist, als Netzwerkkonferenz, ja als Community-Event so platziert. Den notieren sich die Leute schon, wenn sie dann rausgehen aus dem Estrel, wieder fürs nächste Jahr den Termin und dann kommen die wieder. Wie blickst du auf dieses Thema, die Leute loseisen aus ihrem Daily Business? Ist es übertrieben, ich sage, es ist schwerer denn je?
Nein, es ist nicht übertrieben, würde ich gar nicht sagen. Nee, es war schon immer eine Herausforderung. Außer vielleicht in den ganz fetten Zeiten und den ganz fetten Jahren, wobei da haben die Leute gesagt, ich habe so viel zu tun, deswegen gehe ich auf keine Konferenz oder was soll ich mir da schon Input holen, läuft doch alles. Also ich glaube, jedes Jahr hatte bisher seine Herausforderung. Ich würde sagen, das, was du gemeint hast, naja, es gibt wirklich diese zwei Lager. Es gibt die einen, die sind so überzeugt, die sagen, das steht für mich immer fest, das trage ich mir sofort ein. Das sind glücklicherweise sehr viele, denen ist das, die wissen auch, die geben dieses Vorschussvertrauen auch rein, die wissen, dass wir ein gutes Programm machen, die wissen, dass wir gute Speaker haben, die wissen, die richtigen Leute sind da. So, aber dann, ja, gibt es natürlich die andere Seite nochmal von Leuten, die zum Beispiel aber auch in größeren Organisationen arbeiten, wo einfach selber quasi vielleicht die Entscheidungsmöglichkeiten gar nicht so groß sind. Und diese größeren Organisationen machen aus meiner Sicht den Fehler, dass sie genau in diesen Zeiten, wo es eigentlich auch herausfordernd für alle ist im Handel, ja nicht nur im E-Commerce, sondern im gesamten Handel, dann diese Budgets zu limitieren. Und ich dann sage, das ist eigentlich ein fataler Fehler. Du möchtest ja, dass deine Leute wirklich top informiert sind, dass die ganz weit vorne sind, damit die das alles ins Unternehmen bringen. Aber das sehen wir eher, dass da auch die Herausforderung ist, dass eben Budgets eingeschränkt werden, dass man halt nochmal zweifelt, genau, ob das jetzt sein muss. So, also das hast du immer und so. Deswegen hast du so verschiedene Töpfe von Kandidaten. Dann bleibt es so und also wir bleiben da in der demütigen Haltung, dass wir sagen, nee, es ist jedes Jahr aufs Neue. Wir werden uns nie darauf ausruhen, dass die schon alle kommen. Das wäre absolut fataler Fehler und so hält das ja uns auch wach sozusagen, immer nach draußen zu schauen, was ist gerade los am Markt und was müssen wir auch bereitstellen, damit die Personen, die da kommen, auch eine gute Zeit haben.
Jetzt, wie gesagt, wir kommen ja hier virtuell zusammen, 5 Wochen vor der Veranstaltung. Die Planungen sind ja soweit abgeschlossen, aber du wirst ja vorher viele, viele Gespräche geführt haben. Du hast ja, wenn man so will, ja zwei Kundengruppen, denke ich mal, zum einen die Teilnehmerinnen aus der Handelswelt, die sich eben ein Ticket kaufen und dann die vielen Partner, die ihr dann auch hier habt, mit ihren Ständen, mit ihren Vorträgen hier vor Ort. Wie kommst du an die richtigen Themen? Ich denke, du wirst viel sprechen mit Händlern, mit Lösungsanbietern. Und da kommt ja jetzt im Moment wahrscheinlich viel Schnittmenge raus. Agentic Commerce, alles, was mit KI halt grundsätzlich hier zu tun hat. Das reicht ja nicht aus. Wie gehst du dann weiter vor? Wie kommst du zu den Themen, wo du sagst, also, wenn wir da coole Speaker hier haben, das bringt die Community wirklich weiter. Das inspiriert den Leuten, die diese Thesen dann hier oder Themen dann auch vertreten, tauscht man sich gerne aus.
Also wie du schon sagst, sehr, sehr viel passiert über die Gespräche, über die Podcasts, die wir alle haben, über die Events, die wir haben. Aber gleichzeitig schauen wir natürlich mit unserem eigenen Auge drauf und auch mit unserer eigenen Handelserfahrung. Wir sind ja auch nah dran an Unternehmen, wo wir auch ein bisschen nach drinnen schauen können und so, was passiert da hinter den Kulissen eigentlich? Also nicht nur der Marketing-Sprech nach vorne. Und sowas wie China, was jetzt ein Thema ist, worauf wir ja schon seit fast 2 Jahren jetzt extrem drauf setzen, wo Sven halt sagt, das ist dann sozusagen dieses Gespür, glaube ich, was wir einfach auch für den Markt entwickelt haben, zu sagen, hey, wir müssen da hinschauen und nicht sagen, oh, das ist die große Gefahr oder nee, da möchte ich nichts davon hören. Und das ist immer so unser Anspruch gewesen, ja auch aus der DNA raus von Jochen, immer schon auch mal ein bisschen sagen, den Finger da in die Wunde zu legen, wo es auch ein bisschen weh tut. Und das ist dann die Inspiration, also auch mal eben ins Ausland zu schauen, was passiert da denn schon? Gibt es da schon Modelle, die schon auf einem ganz anderen Niveau sind? Ne? Und das ist so, ist so ein Potpourri an Dingen, wo wir uns inspirieren lassen, was passiert da mit unserem eigenen Gespür, plus eben den vielen Gesprächen, die wir so durch das Jahr führen.
Gehen wir uns nochmal, leider müssen wir, ich habe es befürchtet, schon ein bisschen auf die Zielgerade einblicken. Aber gib uns nochmal so einen Sneak Peek. Was kommt auf uns als Teilnehmer, Teilnehmerin der K5 hier zu an einem Thema, was vielleicht noch gar nicht so stark im Fokus dann liegt? Hast du da irgendwas? Das ist ein Punkt, über den wird eigentlich viel zu wenig gesprochen, aber der ist doch total relevant.
Also ich bin nach wie vor, da bleibe ich auch so ein bisschen standhaft, ist das Thema Community und damit einhergehend das Thema Creator Commerce. Ich glaube, dass da noch zu wenig hingeschaut wird. Ich merke es auch immer, dass das die Themen sind, die bei uns schon Anklang finden, aber noch nicht so groß sind, wie es aus meiner Sicht haben sollte. Deswegen werden wir da auch nicht müde, das immer wieder zu platzieren, neben AI, was natürlich jeden jetzt interessiert, aber da komme ich jetzt wieder, um den Kreis wieder rund zu machen, das ist zu einem Thema des Menschlichen und dem Menschen, Menschen kaufen von Menschen. Und da gibt es wahrscheinlich zwei Richtungen. Es gibt natürlich Produkte, die ich kaufen werde, die sind Commodity, die brauche ich einfach, da habe ich keine Emotionen dabei. Und dann glaube ich aber fest daran, dass eben dieser andere Strang noch ein stärkeres Gegengewicht werden wird, dass ich Vertrauen haben muss, in was ich da kaufe. Ja, also wenn ich Produkte noch nicht kenne. Und deswegen glaube ich, ist das Thema, worauf sich vor allem jede Marke, aber auch Händler sollten sich überlegen, ob sie nicht eben Marke sind oder werden. Wie bleibe ich an meinem Kunden nahe dran? Und das ist eben über das Thema Creator Commerce, über das Thema Community etwas, worauf man, glaube ich, schon wirklich drauf schauen sollte in den nächsten 1-2 Jahren.
Da mache ich 3 Ausrufezeichen dahinter, freue mich auf die entsprechenden Beiträge. Wir werden hier in den Shownotes auch darauf hinweisen. Ich hatte ja auch Max Bojanek hier an der Handelbar, Geschäftsführer hier vom TikTok-Shop in Deutschland. Ja. Und auch ein super spannendes Gespräch, gerade zum Thema Creator-Commerce. Da will ich auch wirklich ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Leider muss ich schon zu den beiden Abschlussfragen kommen, die natürlich die schwersten.
Jetzt sind wir gerade in Fahrt, Kai.
Ja, ich hatte es befürchtet, Verena, es schreit nach einer Fortführung hier. Wenn wir mal so 5 Jahre vorne schauen, wir werden uns sicherlich ja vorher schon wieder austauschen, aber wenn wir es mal versuchen, so 5 Jahre, was glaubst du zunächst mal bei der Community bleiben, beim E-Commerce bleiben? Wie stark glaubst du, wird sich E-Commerce, wie wir ihn heute kennen, bis dahin verändert haben? Glaubst du, dass das, was wir hier jetzt so in Ansätzen sehen mit Plattformen aus Fernost, mit Agentic-Commerce, dass das jetzt das grundlegend verändert, die Art und Weise, wie wir E-Commerce jetzt auch als Konsumenten dann auch wahrnehmen? Oder geht es dann doch eher um Verbesserungen, an stetigem Optimieren, vielleicht mal an einem kleineren Innovationssprung, aber am Ende des Tages bleibt E-Commerce dann doch im Wesentlichen E-Commerce?
Wenn ich jetzt anschaue, wie aktuell die Entwicklungen sind im Bereich AI, glaube ich schon, dass es sich maßgeblich verändern wird. Ich glaube, dass AI wie so ein unsichtbarer Standard sein. Also ich glaube, dass das alles weggeht von wer hat welches Shopsystem und welches Shopsystem ist besser und welche Technologie ist besser und sowas. Ich glaube, das wird alles keine Rolle mehr spielen, weil da der Zugang ganz andere Möglichkeiten da sein werden. Ich glaube schon, dass sich das maßgeblich ändert, aber da komme ich wieder zurück auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es gibt einmal diesen Strang von Bedarfsprodukten, und es gibt aber dann nochmal diesen Strang von Experience, von Shopping. Ich glaube, dass sich das verändern wird. Jetzt ist ja quasi so ein bisschen all in one, ne? Also du hast da das eine und das andere und es ist alles miteinander verbunden. Aber das wäre so meine Prognose, dass da eine stärkere, so eine unterschiedliche, also und diese Plattformisierung, jetzt auch das, was aus China da schwappt, das ist ja eine Frage der Zeit, dass das bei uns auch in gewisser Weise ankommt, wahrscheinlich dank Datenschutz nicht so einfach. Das könnte doch die Hemmschwelle sein. Aber ich denke schon, dass wir nicht hier 10.000 verschiedene Apps irgendwann drauf haben und dann bei dem Shop und dem Shop dann kaufen werden.
Abschluss. Wir bleiben mal bei den 5 Jahren, Verena. Du bist jetzt im 13. Jahr bei der K5. Wird sich die K5 in den nächsten 5 Jahren genauso stark verändern wie in den letzten 12 Jahren? Oder geht's auch da vielleicht eher darum, nochmal hier ein bisschen besser, nochmal ein anderes Format hier dann auch reinzubringen? Aber am Ende des Tages ist es dann doch so eine K5, das, was es heute auch ist, nämlich halt eine Konferenz, die halt die Community zusammenbringt, die Impulse bringt, die inspiriert und bei der man tolle Menschen kennenlernen kann.
Ja, also da, wir haben natürlich über die letzten 12 Jahre ja auch Dinge probiert, die man gar nicht vielleicht so mitbekommen hat und viel gelernt, was wir sind und was wir nicht sind. Und vor allem, was wir nicht sind, das haben wir sehr gut gelernt. Deswegen würde ich sagen, ja, wir bleiben diese, ja, Begegnungsstätte klingt immer so ein bisschen oldschool, ne? Aber wir bieten weiterhin die Plattform für Begegnungen, für Austausch, für Inspiration. Und die Themen werden sich sicherlich ändern, werden sich vielleicht auch mal Formate ändern, aber am Ende komme ich jetzt wieder zu meiner menschlichen Komponente, dass Menschen miteinander sich austauschen wollen und treffen wird, glaube ich, einfach noch stärker, je mehr wir in der Digitalisierungswelt auf der einen Seite leben, brauchen wir halt diesen persönlichen, menschlichen Kontakt und Austausch und der ist aus meiner Sicht einfach mit nichts zu ersetzen. Deswegen freue ich mich auf die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, wo wir dann auch weiterhin einfach genau das bereitstellen können, die Plattform, die eben für den Handel da ist und genau das eben möglich macht.
Und ich freue mich auf das Wiedersehen bei der nächsten K5. Verena, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights. Dankeschön und liebe Grüße nach München.
Danke dir, lieber Kai, hat mich sehr gefreut.
Das war die heutige Handelbar mit Verena Schlüppmann, Geschäftsführerin der K5 Future Retail, die sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruht, sondern mit dem Faktor Mensch im Fokus die K5 weiter als Community-Plattform ausbaut. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Marcel Uppus bei uns zu Gast sein, Chief E-Commerce Officer bei Douglas. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bewerte diesen Podcast auf den gängigen Plattformen mit den verdienten 5 Sternen und bleibt bis zum nächsten Mal gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.